Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte, wieder mit mir, der Eva. Und diesmal dabei ist wieder Jana. Hallo Jana.
Hi, grüß dich.
Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
Ja, alles wunderbar. Kann mich nicht beschweren tatsächlich.
Oh, das hört man gerne, ja. Du hast ja heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, von dem ich ja so wenig bis gar keine Ahnung habe. Da bin ich ja schon sehr gespannt, ob du mich da erhellen wirst in jeglicher Hinsicht.
Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Genau, wir gehen nämlich heute in so eine ganz andere Richtung als letztes Mal. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wir hatten ja letztes Mal die niedrige Energie und jetzt werden wir sehen, was dann kommt.
Genau, jetzt gehen wir quasi auf die andere Seite des Spektrums, mehr oder weniger. Aber nachdem ich mich das letzte Mal schon so geoutet habe als Radioastronomie-Fan, naja, wobei das ist übertrieben. aber es gibt News, und zwar von meinem Lieblingsstern, Betelgeuse. Also da habe ich ja erst vor kurzem eine Folge gemacht, extra zu Betelgeuse. Und es hat er doch tatsächlich wieder von sich hören lassen, mehr oder weniger.
Sehr gut. Ach, ich liebe es, Betelgeuse. Es ist einfach so herrlich. Jedes Mal, wenn es neue Nachrichten gibt.
Ja, geil. Ich finde auch irgendwie, das ist sehr spannend, was das da immer wieder zu entdecken gibt. Und zwar ist diesmal eine Gruppe um Yingce Ma vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Die haben sich Daten angesehen, die eben mit dem Radioteleskop ALMA gemacht wurden. Also das ist das Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Das ist ja total cool. Also das steht ja da in der chilenischen Wüste auf 5000 Meter Seehöhe in den Anden. Das ist total cool, also diese ganze Anlage, weil das sind 66 Antennen mit so 12 Meter Durchmesser. Es gibt dann auch so 12 kleinere, die haben nur unter Anführungszeichen 7 Meter Durchmesser. Und das Geniale, was ich hier finde an denen, ist ja, die können platziert werden. Also die können bis zu 16 Kilometer voneinander entfernt stehen und die werden damit zu eigenen Transportern. Also kann man die da Millimeter genau platzieren, das finde ich ein Wahnsinn. Da, es gibt auf der ESO-Seite ein Video, wo man sich das anschauen kann, muss ich in den Shownotes tun. Hast du das schon mal gesehen?
Also, ich habe das mal gesehen, ja, das schaut total bizarr aus, wenn die da diese riesen Dinger durch die Gegend tragen. Und dann auch, also was ich einfach bis heute nicht ganz verstehe, wie die das schaffen. Also ja, klar ist das technisch möglich, aber die Millimeter genau zu platzieren, das reicht ja nicht, dass du die einfach irgendwo dahin stellst, sondern das muss ja ganz genau irgendwo stehen, das ist schon abgefahren.
Ja, eben, und das ist, also ich finde das auch total cool, also das ist wieder mal so ein Wow und das schaut einfach toll aus. Also will ich schon ganz gerne mal hin, das ist halt
voll
so weit weg und abgelegen.
Ja, ich glaube, es ist echt super schwierig. Ich weiß gar nicht, du darfst wahrscheinlich gar nicht hin, ohne dort zu arbeiten, oder? Also ich meine, dass du da einfach, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einem zulassen, dass du da hinstrabernst.
Wenn man da anläuft, sagt, ja, hallo.
Ich würde gerne mal schauen.
Genau, darf ich mal? Na, auf jeden Fall super spannende Sache. Und die haben eben auch schon ganz viele tolle Sachen auch immer wieder herausgefunden. Und ja, unter anderem, jetzt haben sie sich eben wieder Betelgeuse angesehen. Sein Rotationstempo scheint ja irgendwie zu hoch zu sein. Ja? Mhm. Also viel höher, als man es eigentlich bei so roten Überriesen erwartet. Und zwar haben die Daten irgendwie, hat man da ermittelt, dass er irgendwie so 5 Kilometer in der Sekunde rotiert. Das sind 18.000 Kilometer pro Stunde. Also ich muss immer in kmh umrechnen. Das
ordentlich.
Für mich immer so ein bisschen greifbar ist und das ist halt schon sehr rasant.
Ja.
Und eigentlich erwartet man sich ja, dass eben bei den Sternen, dass wenn sie sich eben ausdehnen, dass sie eigentlich langsamer werden. Mhm. Und bei ihm hat man da jetzt eben so ein unübliches Tempo entdeckt. Und hat man sich das ein bisschen angeschaut, also ob das stimmt auch, ja, und ob das sein könnte. Und die Gruppe hat sich das genau angesehen, eben auch die Oberfläche von Betelgeuse. Und das sind ja starke Konvektionsströmungen, also das sind riesige Blasen, so vom Plasma, das da eben auf und ab steigt. Ja, also das brodelt es total. Und also gerade bei so großen Überriesen können natürlich dann diese Plasmablasen auch wirklich große Teile von der sichtbaren Oberfläche einnehmen. Und an dieser schnell Bewegungen können es tatsächlich so nur so Rot- und Blau-Verschiebung führen, eben in der Radiostrahlung. Ja. Also das hat man so ein bipolares Geschwindigkeitsfeld festgestellt. Also das heißt eben so eine Seite, die sich eben auf uns zubewegt und die andere eben weg. So Ma und seine Kollegen, die haben sich da jetzt so ein, das finde ich total spannend, so ein astrophysikalisches Modell gebaut, haben sich da so verschiedene Varianten eben dieser Konvektionsströmungen eben quasi modelliert, also reproduziert. Mhm. Haben da so 3D-Simulationen gemacht und dann, das fand ich auch so, sie haben es dann künstlich unscharf gemacht, um das quasi so nachzuahmen, wie das jetzt eben quasi mit dem ALMA-Teleskop dann, also dort dann ausschauen würde, ja. Und die haben dann festgestellt, dass eben tatsächlich, also so wie das dann ausschaut, könnte man eben fälschlicherweise darauf schließen, dass dann eben wirklich so eine schnelle Rotation von 2 Kilometer pro Sekunde oder mehr sein könnte. Mhm. Ja.
Also es sind eigentlich diese Plasmablasen sozusagen, die man da sieht und.
Genau, das ist jetzt jetzt eben so ein bisschen die Hypothese von ihnen. Ja, also man weiß jetzt eigentlich nicht, wie schnell Betelgeuse tatsächlich rotiert. Und es gibt jetzt eben so ein paar Theorien. Also es könnte schon sein, dass das stimmt mit der Rotationsgeschwindigkeit. Und zwar, wenn er vielleicht mit einem Begleitstern verschmolzen ist, also dass er den Drehimpuls mitgenommen hat. Also dann könnte tatsächlich so eine schnelle Rotation haben. Oder eben es sind tatsächlich so große Konvektionszellen, die jetzt die Daten verfälscht haben. Oder eben so kleinere Plasmablasen, die sich zu so Gruppen zusammengeschlossen haben, dass sie dann eben dieses bipolare Geschwindigkeitsfeld dann eben verursachen. Ja, dann muss man sich noch genauer anschauen. Also es sind jetzt eben schon Daten mit so höherer Auflösung gemacht worden, die werden noch ausgewertet, um sich da eben diese Struktur genauer anzuschauen. Aber super spannend. Also ich glaube, da werden wir noch länger was hören oder bald, hoffe ich zumindest.
Auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch so abgefahren, dass da gibt es ja manchmal so Darstellungen, wie der eigentlich ausschaut, ne? Dass der diese Plasmablasen hat, dass der so ganz unförmig ist. Ja, genau. Das finde ich total cool auch. Also das gefällt mir echt, echt gut. Und klar, das ist ja das Schöne, dieses wir machen ein Modell und dann müssen wir es unscharf machen, um zu sehen, wie wir es dann sehen würden mit dem Teleskop. Das ist witzig.
Das fand ich auch total cool. Ja. Aber ich habe mir das Paper immer angeschaut. Das ist wirklich spannend, also sehr interessant auch. Ja. Also ich sehe wieder mal so Radioastronomie, sehr cool. Ja.
Auf jeden Fall, genau.
Ja. Ich bin übrigens gespannt. Ich bin jetzt dieses Semester im zweiten Teil vom Observationspraktikum.
Ah, cool.
Ja, und ich bin wieder in der Radioastronomie-Gruppe gelandet.
Ah, sehr gut. Also ich merke eine Tendenz bei dir.
Ja, wobei das ist mal passiert. Die andere Gruppe war schon voll.
Naja, gut.
Ich war zu langsam, ja, und jetzt bin ich in der Gruppe gelandet. Aber ich bin schon recht gespannt. Also die Sternwarte Uni Wien hat jetzt ein neues Radioteleskop auch bekommen. Cool. Und ja, also ich glaube, die sind da alle sehr motiviert, dass wir da
sehr schön
ganz viele Sachen machen. Also
weißt du schon, was ihr beobachten werdet?
Nein, noch nicht ganz. Also das hat jetzt erst angefangen, das Semester. Und ich muss jetzt warten, das ist dann erst im Mai oder sowas, haben wir dann erst den Termin. Aha. Aber ich werde dann sehr gerne berichten.
Cool, ja, auf jeden Fall, bin ich gespannt. Ja, ich kann dir ja vielleicht in der Zwischenzeit mit der heutigen Folge so ein bisschen was über die andere Seite der Energiebereiche erzählen. Vielleicht
wechseln wir die Seite
oder vielleicht kannst du dir auch was abgewinnen, weil ich wollte heute über Gamma-Astronomie oder Hochenergieastronomie sprechen. Und das ist wirklich die genau entgegengesetzte Seite. Also wenn man irgendwie so von Radiostrahlung auf der einen Seite spricht, Gammastrahlung ist wirklich genau das Gegenteil. Es ist die hochenergetischste Form der elektromagnetischen Strahlung. Und die ist definiert, dass man Photonen hat über 100 Kiloelektronenvolt. Also dass man das einordnen kann. 100 Kiloelektronenvolt sind immer noch 1,6 mal 10 hoch minus 14 Joule. Also das klingt sehr wenig eigentlich. Man muss es aber immer im Kontext sehen von elektromagnetischer Strahlung. Also zum Beispiel jetzt in dem Fall ist das ungefähr 100.000 Mal energiereicher als optisches Licht, also das, was wir sehen. Gammastrahlen haben dann ganz schönen Wumms. Es ist halt die Energie von einem einzelnen Photon. Und da ist das dann schon ganz ordentlich. Genau, darunter ist Röntgenstrahlung. Man kennt ja so dieses Bild von der elektromagnetischen Strahlung. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, woher man Gammastrahlung vielleicht am ehesten kennt, wenn man jetzt nicht in der Astronomie angesiedelt ist. Und da ist mir eigentlich der Zerfall von radioaktiven Elementen eingefallen. Also die berühmten Gammastrahler, den man nur mit Bleiwänden wirklich abschirmen kann. Grundsätzlich sind wir natürlich immer minimalen Mengen Gammastrahlung ausgesetzt. Das ist einfach Teil von der Natur. Aber in größeren Mengen ist es tödlich, weil es das Erbgut unserer Zellen zerstört und dann können die sich nicht mehr richtig teilen und das nennt man dann Strahlenkrankheit. Ich finde es aber auch interessant, weil man gerade bei so Radioaktivität ja so Alpha-Beta-Gammastrahler, das klingt irgendwie so, als wäre das alles was ähnliches, aber da muss man wirklich unterscheiden, weil Alpha- und Beta-Strahlung sind nämlich keine elektromagnetische Strahlung. Also das sind keine Wellen so, sondern das sind Teilchen. Beim Alpha-Strahler, das sind Heliumkerne, die Alpha-Teilchen, und bei der Beta-Strahlung sind es Elektronen oder Positronen. Die Gamma-Strahlung ist wirklich die Strahlung, die elektromagnetisch sind. Also es sind keine Teilchen sind, sondern das sind Photonen, die einfach sehr, sehr hochenergetisch sind. Da auch auf dem Bezug habe ich mal ein bisschen nachgeschaut, wenn man jetzt an Tschernobyl oder Fukushima denkt, die Verseuchung in Tschernobyl, also die Strahlungsbelastung da, ist hauptsächlich aufgrund von Cäsium 137, das ein Beta-Strahler, aber dann in der zweiten Instanz sozusagen zerfällt, das Barium, was da entsteht, dann in einem Gamma-Zerfall. Und so das Cäsium 137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren. Dementsprechend ist halt Tschernobyl für die nächsten paar hundert Jahre entsprechend verseucht.
Ja, ich finde das so krass nach wie vor. Ja. Du bist zu jung für Tschernobyl, gell?
Ich bin etwas zu jung, ja.
Ja, ach Gott.
Also ich habe es nicht mehr live miterlebt.
Ich kann mich auch noch ganz dunkel erinnern. Also ich war halt ein kleines Kind, ja.
Ja.
Also ich kann mich nur erinnern, dass so ein bisschen so eine Aufregung war und dass ich da am Nachmittag irgendwie rein musste.
Okay.
Also dass ich da irgendwie so von der Sandkiste geholt war, ja, und dann irgendwie drinnen war und mich irgendwie nicht ganz ausgekannt habe, was da los ist. Ja, und meine Oma dann seitdem immer die Champignons geschält hat.
Die Champignons, ja, das ist tatsächlich, ja, weil es einfach wirklich, also ich habe es jetzt nur überflogen, aber das ist schon heftig gewesen, auch die Belastung in Deutschland und so. Ja. Und, war jetzt keine Kleinigkeit.
Ja, war halt leider dass die blöde Wolke da so herumgezogen, die
genau.
Ja, leider zu uns in die Richtung.
Zu uns gekommen ist, genau, ja. Also meine Mama war damals schwanger mit meiner Schwester und das war natürlich auch ein Riesending. Keiner hat gewusst, was jetzt passiert. Also das ist, glaube ich, auch einfach dieser Gruselfaktor, sage ich jetzt mal, von Strahlung. Also das ist so, man sieht es nicht, aber trotzdem tödlich. Und gerade Gammastrahlung, man muss sich halt da wirklich vorstellen, die kommen überall durch. Also ein Alphastrahler oder Beta, also ein Alphastrahler kannst du mit Papier wirklich abschirmen, Beta-Strahler brauchst du schon ein bisschen Glas oder Aluminium. Aber diese Gammastrahlen, die kommen echt durch alles durch und zerschlagen dir halt, ja, die Zellen, machen da alles kaputt. Das sind wirklich wie, als würdest du deinen Körper mit Billardkugeln auf ganz mikroskopischem Niveau beschießen. Das ist natürlich nicht so schön.
Ja, ich finde das so krass, eben wenn du sagst, das eine kann ich mit Papier abschirmen und bei dem anderen habe ich überhaupt keine Chance.
Keine Chance.
Das ist dann schon eine andere Klasse. Ja.
Total, ja, aber dann merkt man wirklich den Unterschied.
Ja, okay. Und was treffen wir jetzt im Universum?
Ja, im Universum gibt es aber nämlich auch Gammastrahlen und die haben gar nichts mit radioaktiven Zerfall zu tun, sondern das ist einfach die Bezeichnung, wie ich ja vorhin gesagt habe, für diese hochenergetische elektromagnetische Strahlung. Und die berühmteste Gamma-Quelle im Universum sind die Gamma-Blitze, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht haben die meisten auch schon davon gehört. Die haben ja so ein bisschen so einen mystischen Faktor oder das ist so ein Schlagwort, was auch immer wieder gern genannt wird. Aber es gibt auch ganz viele andere Gamma-Quellen, also zum Beispiel die aktiven schwarzen Löcher. Da wird, finde ich, sehr poetisch vom Todesschrei der Materie gesprochen. Das ist ganz abgefahren, weil diese schwarzen Löcher, wenn die aktiv sind, das heißt, die haben eine Akkretionsscheibe, also so eine Staub- und Gasscheibe um sich rum, von der sie fressen. Und durch dieses System, durch diese Bewegung, dass da diese Scheibe ist und dass das ganze Zeugs von dem schwarzen Loch so wahnsinnig beschleunigt wird, strahlt diese Akkretionsscheibe extrem stark und eben teilweise auch im Gamma-Bereich. Und das ist so das Letzte, dieses kurze Aufblitzen, dieses Aufstrahlen, was man von dieser Materie noch mitkriegt, bevor sie dann für immer im schwarzen Loch verschwindet.
Der Todesschrei,
jawohl.
Da sehe ich quasi schon das nächste Bild für unser Instagram-Post, wenn
wahrscheinlich
die Folge erscheint.
Ja, ist wieder so ein Comic-Style eigentlich, so aus den 80ern. Der Todesschrei der Materie.
Ja, brodelt schon in meinem Kopf.
Kommen schon die Ideen.
Ja, genau.
Sehr gut. Genau, und ansonsten sind es halt einfach sehr hochenergetische Ereignisse, ja. Also kommt mal gleich auf die Supernova. Es gibt tatsächlich auch sowas wie Hypernova. Das sind, ja, es ist einfach nur noch doller sozusagen. Energiereiche Supernova zum Beispiel.
Also die sehr viele Sonnenmassen haben, oder?
Genau. Genau, also Eta Carinae zum Beispiel, der hat 100 Sonnenmassen, da erwartet man, wenn der stirbt, eine Hypernova. Das ist einfach sehr energiereich. Und ansonsten, von der Sonne gibt es auch Gammastrahlung, wenn die mal ausbricht. Heiße Gaswolken machen das. Und tatsächlich, sind aber nur natürlich Hypothesen, wenn wir sie noch nicht kennen. Wir wissen nicht, aus was dunkle Materie besteht. Aber es gibt Theorien, die sagen, dunkle Materie löscht sich sofort aus. Also es ist ihr eigenes Antiteilchen sozusagen. Ganz abgefahrene Idee. Also wenn sich zwei dunkle Materieteilchen treffen, dann annihilieren die sich. Und da würde Gammastrahlung frei werden. Und nach dieser Gammastrahlung sucht man tatsächlich auch auf der Suche nach Beweisen für dunkle Materie sozusagen. Ist also weit verbreitet, das Gamma-Zeugs im Kosmos. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du mal, wir haben es ja hier im Skript, habe ich ein Bild eingefügt oder in unseren Notizen, weil ich das so toll fand, so bekannte kosmische Objekte mal in den verschiedenen Wellenlängenbereichen, weil wenn man sowas sieht, wie jetzt hier zum Beispiel den Krebsnebel, das ist man sehr gewohnt, in einem bestimmten Wellenlängenbereich zu sehen. Also normalerweise wirklich so im optischen oder vielleicht noch infraroten. Aber wenn man sich da mal wirklich diese Energiebereiche anschaut, also mal Radio, wie schaut das Ding aus im Ultraviolett oder im Röntgen oder eben auch in Gammastrahlen, da sieht man, dass die komplett andere Eigenschaften zeigen.
Ja, das ist ja super spannend. Ich glaube, wenn man jetzt nicht Astronomie studiert, also wir haben es natürlich auf der Uni uns angesehen, glaube ich, ist das ja nicht bekannt, weil eben das, was du ja immer siehst, sind diese schönen astronomischen Kalenderbilder, wie ich sie immer nenne, ja, die ja zum Teil sogar kombiniert sind. Also du hast ja oft auch eine Kombination, also gerade so Infrarot mit optischen oder so, sind ja oft kombiniert, dass die Strukturen besser rauskommen oder dass man das einfach, dass es wowiger aussieht. Ja.
Genau.
Und tatsächlich aber eben, ja, gibt es ganz andere Bilder. Also man sieht plötzlich auch andere Strukturen, man sieht sieht ja. dann eben, also gerade bei der Gammastrahlung eben so, gerade die Zentren, wenn da vielleicht wo ein schwarzes Loch oder sowas sitzt, der ist super spannend, ja. Also, packen wir auch in die Shownotes, oder? Da haben wir eh
das Bild verwenden. Ja, sehr gerne. Das sind wirklich Dinge, die bleiben einem ja sonst völlig unsichtbar. Also die siehst du einfach nicht. Ich fand das hier beim Krebsnebel spannend, dass in den Röntgen siehst du richtig, dass da so eine Scheibe ist und so Jets in der Mitte von dem Krebsnebel wegziehen. Ach ja, jetzt sehe ich's, ja. Genau. Also kann man sich echt mal anschauen. Also das ist wirklich wertvoll, eben in diesen verschiedenen Energiebereichen sich das anzugucken.
Ja. Und da kriegst du auch unterschiedliche Informationen. Also je nachdem, was du dir anschaust, ja, siehst du dann immer, okay, da sind jetzt quasi Sterngeburten werden passieren da gerade, ja, oder was da eben wo, wie passiert. Also da kriegst du auch ganz unterschiedliche Informationen. Oder eben, da siehst du, da ist ein Chat oder so, ja, da ist eben ein Zentrum oder so.
Ja, man merkt einfach, wie viel einem verborgen bliebe, wenn wir das Universum nur mit unseren Augen anschauen würden, sozusagen. Ja. Also das ist so ein geringer Bereich, den wir wirklich sehen können.
Und wir sehen das noch gar nicht so lange.
Ja.
Also mit der Radioastronomie hat es ja angefangen, dass wir ja andere Sachen auch sehen, als jetzt eben nur das Optische. Und es ist eigentlich erst seit kurzem, also wenn man so sehen total. Will, ja, dass wir da eben auch in diesen anderen Wellenbereichen sehen können, unter Anführungszeichen. Ja, wie du sagst, also ganz neue Erkenntnisse natürlich und wahrscheinlich auch neue Fragen aufgeworfen
das werden. Stimmt.
Warum ist das so, ja?
Das ist gute Wissenschaft mit einer neuen Erkenntnis, zwei neue Fragen, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, und das ist bei der Gammastrahlung sogar noch kürzer her. Wir haben halt das Problem, also eigentlich ist das ja was Gutes, dass wir haben jetzt vorhin davon gesprochen, wie schädlich Gammastrahlung für uns ist, ja, hochenergetische Strahlung, das wollen wir eigentlich nicht. Und die gibt's ja beim Universum sehr viel, aber wir haben ja ein Schutzschild um uns herum auf der Erde, die Atmosphäre absorbiert diese Gammastrahlung sehr gut. Und das ist natürlich für uns sehr vorteilhaft, sonst wird's uns so nicht geben. Aber es macht natürlich die Beobachtung schwierig, weil wenn die Atmosphäre das alles schluckt, dann kann ich mich auf dem Erdboden schlecht hinstellen und Gammaquellen im Universum beobachten.
Ja, bevor du da weitergehst zur Gammastrahlung aus dem Kosmos und so, das ist ja quasi nicht die kosmische Strahlung, die wir kennen. Ja,
ja, stimmt. Ich hatte auch da nochmal nachschauen müssen. Kosmische Strahlung sind grundsätzlich gemeint, damit sind Teilchen, also diese Cosmic Rays, das sind immer hochenergetische Protonen oder irgendwelche Teilchen. Gammastrahlung ist, wie gesagt, das elektromagnetische Strahlung, das sind keine Teilchen. Die Definition ist ja, glaube ich, so ein bisschen schwammig. Also es gibt schon Menschen, wenn die kosmische Strahlung sagen, inkludieren die da die Gammastrahlung, aber generell ist es das eigentlich nicht. Genau.
Ja, wobei es eben da auch also wirklich Hochenergieteilchen gibt. Also es hat einmal dieses Oh mein Gott Teilchen oder irgendwas.
Ja, genau.
Kennst du das? Das ist ja auch mit einem ziemlichen Wumms irgendwie aufgetroffen. Und das ist eben auch ein Teilchen gewesen. Ja.
Das sind Teilchen, genau.
Also ich glaube, er hat irgendwie so 99,999 irgendwas Lichtgeschwindigkeit gehabt oder
sowas. Ja, das ist gewaltig. Also
deswegen auch der Name dieses Oh mein Gott. Ja. Also ach du Scheiße, was ist hier jetzt aufgetroffen?
Genau, was zur Hölle ist das? Ja, das ist unglaublich. Also da kommen teilweise Protonen mit so ein paar Joule an, wo man sich echt denkt, das kann eigentlich nicht sein. So, das ist ja, also das sind unglaubliche Mechanismen.
Vor allem, weil du musst ja dann den relativistischen Massenzuwachs eigentlich bedenken oder berücksichtigen, ja, weil das ja eben Teilchen sind und wenn das da wirklich so schnell ist, ja, das ist ein Wahnsinn,
Das ist irre. Der Unterschied ist eben ganz klar mit der elektromagnetischen Strahlung, wie den Gammastrahlen, die bewegen sich nur mit Lichtgeschwindigkeit. Also die können gar nicht drunter, weil es eben Strahlung ist und keine Teilchen. Ja, also Problem, wir können Gammastrahlen ganz schlecht von der Erde aus beobachten.
Was gesund für uns ist.
Das ist gesund für uns, genau, das wollen wir gar nicht. Also ich möchte das auch nicht, dass sich das ändert, erstmal. Aber die ersten Gammastrahlen aus dem Kosmos haben wir tatsächlich erst in den 60ern beobachtet. Mhm. Das waren die Amerikaner mit Explorer 11, tatsächlich damals noch unter Leitung von Werner von Braun. Der ja auch für die Saturn V verantwortlich ist. Und die haben da eben erstmals so einen Satelliten, also muss da wirklich weg von der Erde, gebaut, der diese Gammastrahlung beobachten kann. Und da kann man ein ganzes Fass aufmachen. Ich bin jetzt auch kein Ingenieur, der sich da perfekt auskennt. Aber das ist komplizierter, als andere Teleskope zu bauen. Du musst diesen extrem hohen Energien standhalten können. Und dann brauchst du die enorm hohe Energieauflösung. Und dann ist es ja auch noch so, dass diese Gammastrahlen recht sporadisch ankommen. Das heißt, du brauchst dann auch große Spiegel eigentlich, signifikant irgendwas aufnehmen zu können. Ja, bei diesen hohen Energien ist halt die Elektronik sehr empfindlich. Und heute haben wir ein sehr schönes Gammastrahlenteleskop. Das ist das Fermi Gamma Ray Space Teleskop. Ist auch von der NASA mit so ein bisschen internationaler Zusammenarbeit. Und es hat ein Limit bis 300 Gigaelektronenvolt beobachten.
Okay, ist jetzt nicht nichts, ne?
Ist jetzt nicht nichts, ne, genau. Also das ist schon ordentlich, aber man muss halt da bedenken, da komme ich nachher dann am Schluss nochmal drauf, wir wissen, dass es Gamma-Blitze gibt im Universum, die Energien erreichen bis zu einem Teraelektronenvolt.
Wahnsinn, ja.
Das ist unglaublich. Und die sehen wir einfach nicht mit etwas, was nur 300 Gigaelektronenvolt sehen kann. Ja. Also die bleiben halt unsichtbar.
Krass, ja.
Das ist echt heftig. Ja. Also ein Teraelektronenvolt auch nochmal, das ist eine Billion, die deutsche Billion.
Ja, ja. Ja.
Nicht die Billion, sondern wirklich die Billion mehr Energie als Photonen im optischen Bereich. Also das ist wirklich heftig, Teraelektronenvolt.
Ja, das ist total jenseits also unserer Vorstellung.
Ja. Also diese Gamma-Blitze sind ganz, ganz heftige Ausbrüche. Am Schluss rede ich auch noch mal kurz darüber, dass das natürlich auch ungesund sein kann, wenn man direkt in der Schusslinie von sowas steht. Genau, aber die Frage bleibt ja, okay, 300 Gigaelektronenvolt mit dem Weltraumteleskop oder mit dem Besten, was wir da momentan haben. Wie wissen wir denn überhaupt, dass es diese Blitze von einem Teraelektronenvolt gibt oder wie können wir die beobachten? Und da kommt etwas ins Spiel, das ist die Cherenkov-Strahlung. Mhm. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja, auch nur im Physikunterricht, in der Vorlesung.
Genau.
In der Schule lernt man das, glaube ich, nicht, oder?
Also ich glaube nicht, weil ich weiß, es kam diese Serie raus auf Netflix mal, Chernobyl ist schon länger her.
Ja, kann mich erinnern.
Und da haben mich plötzlich ganz viele Leute gefragt, Jana, du bist Physikerin, was ist denn Cherenkov-Strahlung? Weil das da Thema war. Also man kennt das so ein bisschen aus dem Atomkraftwerk, so eine leicht bläuliche Strahlung. Ich habe mich da mal reingekniet, was das eigentlich ist. Und es ist schon wieder richtig abgefahren. Also
ich habe es gerade überlegt, ich glaube, es ist in Experimentalphysik 3 hatten wir
das. Es ist Teil davon.
Ist dann, ich glaube, da musst du sogar irgendwas rechnen oder sowas. Ja.
Ja, weil es ist nämlich auch nicht ganz trivial. Also
nein,
ich
überhaupt
weiß nicht,
nicht,
ob man das in der Schule überhaupt beibringen kann.
Ich habe da auch ein bisschen länger gebraucht.
Ja, total. Und ich brauche immer wieder einen neuen Anlauf, um es zu verstehen. Ich versuche es hier mal so ein bisschen komprimiert
du schaffst
zu erzählen.
Das.
Ich versuche es. Genau. Also grundsätzlich muss man erstmal damit anfangen zu sagen, okay, wir haben ja Lichtgeschwindigkeit, 300.000 Kilometer in der Sekunde ungefähr, aber das ist Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Und es ist tatsächlich so, dass Licht sich im Medium, also Luft oder Wasser, langsamer bewegt als C, also als diese 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und es ist wirklich, das habe ich erst nicht geglaubt, als ich es gelesen habe, in der Luft ist es minimal langsamer. Im Wasser bewegt sich Licht 25% langsamer als im Vakuum. Das ist schon ordentlich. Und ganz grob gesagt, Licht ist ja elektromagnetische Welle. Das heißt, wir haben ein elektrisches Feld, ein magnetisches Feld. Und diese Felder interagieren mit den Molekülen im Medium, also zum Beispiel mit den H2O-Molekülen des Wassers. Und die bilden dann ihre eigenen elektrischen und magnetischen Felder aus und dann kommt es zu Störungen. Also man kann sich das einfach so vorstellen, dass diese Felder dann so aneinander ziehen, gegenseitig, und einfach das Licht langsamer machen. Das heißt, das Licht kann sich nicht so schnell durchbewegen, weil es einfach gestört wird. Man kann sich das wirklich so ein bisschen vorstellen, wenn du versuchst, durch Honig zu laufen oder so. Das zieht einfach mehr an dir. Mhm. Und genau, so wird das Licht langsamer. Das heißt, du hast also Situationen, wenn du ein Medium hast in irgendeiner Form, wo sich Teilchen plötzlich mit Überlichtgeschwindigkeit in großen Anführungszeichen bewegen können. Die können sich natürlich nicht schneller als C bewegen, aber schneller als das Licht in dem Medium.
Das klingt so arg, Überlichtgeschwindigkeit.
Weil
das kann nicht sein. Genau.
Ich habe doch immer gesagt, nein. Und genau. Das ist auch so, genau, da muss man immer Sternchen dran machen. Mhm. Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist natürlich nicht überschreitet, das ist ganz klar. Jetzt kann es halt sein, dass man Teilchen hat, zum Beispiel im Wasser, die sich mit Überlichtgeschwindigkeit im Medium bewegen. Also das ist im Wasser dann immer noch über 200.000 Kilometer pro Sekunde. Aber wenn diese Teilchen geladen sind, dann regen die umliegenden Moleküle des Mediums an. Das heißt, die übertragen ein bisschen Energie oder da kommt es zu Polarisierungen, also einfach zu Störungen auch wieder. Und dann regen sich diese Teilchen im Medium wieder ab. Und wenn sich Teilchen abregen, dann emittieren sie Photonen. Also dann schicken die Licht aus. Und dann kann man sich das wirklich vorstellen wie so Lichtwellen, die hinter dem Teilchen auftauchen. Ja, sich überall hinter dem Teilchen, wo es vorbeigegangen ist, wird Licht emittiert. Und dadurch, dass dieses Teilchen sich jetzt schneller bewegt, als das Licht sich ausbreiten kann, fangen diese Lichtwellen an, sich zu überlappen. Und dann kommt es zu, was man konstruktive Interferenz nennt. Also Welle auf Welle heißt größere Welle, Tal auf Tal, tieferes Tal, Tal auf Welle, Auslöschung sozusagen von der Welle. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Licht, was sich dann verstärkt durch diese Interferenz, das ist meistens eben kohärentes blaues Licht und das nennt man Cherenkov-Strahlung. Und das sieht man zum Beispiel in den AKWs, da haben wir diese extrem schnellen Elektronen, die durch die Kernspaltung ausgelöst wurden, die dann im Wasser rumsausen, was da als Moderator dient und dann leuchtet das Wasser im Atomkraftwerk tatsächlich blau. So.
Ja, voll Disco dort, hä?
Ja, auf jeden Fall. Genau, falls das jetzt in dieser ersten Erklärung nicht hundertprozentig rüberkam, ich kann echt immer empfehlen, das sich vor allem auch bildlich anzuschauen. Ne? Da ist es immer so beim Podcast, kannst du ja nichts aufzeichnen oder so. Das sieht man dann viel besser. Das sind wirklich diese Wellen, die sich da überlagern. Ja, dann kommt es tatsächlich zu dieser blauen Strahlung. Also Pavel Cherenkov hat das damals seinem Doktorvater, glaube ich, zusammen, der hat das Phänomen erklären können. Die haben einen Nobelpreis dafür gekriegt. Aber Marie Curie hat es schon beschrieben, also dass immer alles so komisch blau leuchtet bei ihr. Mhm. Und war das gleiche Phänomen.
Ah, okay, spannend.
Mhm. Ich glaube, im Curies Labor hat alles geleuchtet.
Ja, wahrscheinlich.
Aber eben teilweise auch blau.
Ja, ja, da. Ich glaube, ihr Notizbuch ist ja heute noch verstrahlt.
Ja, ja. Also ich glaube, musst du mit Schutzkleidung dran und so. Ganz, ganz tragisch. Ja. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, um Gottes Willen, was soll diese ewig lange Erklärung mit irgendwie Licht und Teilchen und Wellen?
Ja, da haben wir jetzt durch müssen, jetzt haben wir es geschafft.
Genau, jetzt haben wir es geschafft, aber was hat das zur Hölle mit den Gammablitzen oder der Gammastrahlung zu tun? Jetzt kommt nämlich der Clou, die Atmosphäre ist ja auch ein Medium und obwohl sich Licht da nur minimal langsamer bewegt als im Vakuum, es tut es und wenn jetzt Gammastrahlung auf die Atmosphäre trifft, dann löst es extrem energiereiche, geladene Sekundärteilchen aus. Also man muss sich einfach vorstellen, das trifft auf irgendein Molekül, zersprengt es praktisch und dabei entstehen dann einfach diese sehr, sehr schnellen, geladenen Teilchen, die dann durch die Atmosphäre sausen mit dortiger Überlichtgeschwindigkeit.
Und das Überlichtgeschwindigkeit.
Überlichtgeschwindigkeit, genau. Und das löst in der Atmosphäre Cherenkov-Strahlung aus. Und die kann man dann mit speziellen Teleskopen beobachten.
Leider nicht mit dem freien Auge.
Nicht mit dem freien Auge sieht man es leider nicht, genau. Aber das ist wirklich so von hinten durch die Brust ins Auge, um Gammastrahlen zu beobachten. Man guckt sich sozusagen einfach die indirekten Folgen an. Ja. Ich war enttäuscht. Ich dachte mir auch, vielleicht kann man, wenn man bestimmten Filter nutzt oder so blaue Blitze dann ständig in der Atmosphäre erkennen. Aber ja, leider ist das, glaube ich, für uns nicht wahrnehmbar.
Ja, und jetzt ist die ganze Zeit vom blauen Blitzen da gesprochen. Jetzt würde man das natürlich auch schon gerne.
Genau, möchte man das schon sehen.
Genau.
Klar. Also es gibt Teleskope, die das können. Zum Beispiel ganz tolles Gerät, das Magic-Teleskop. Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov-Teleskop.
Das ist toll, Magic.
Es ist so toll. Ich liebe den Namen.
Ja.
Und vor allem, es ist ja nicht so, es gibt ja oft so tolle Namen und dann schaust du dir an, für was das steht und bist so, ja okay, ihr wolltet unbedingt diesen Namen haben und habt euch jetzt irgendwas ausgedacht. Und Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov-Teleskop finde ich okay,
ja.
Würde ich durchgehen lassen.
Ja, ist okay.
Genau, das steht auf La Palma. Und die beobachten damit eben Cherenkov-Blitze in der Atmosphäre. Und das ist total abgefahren. Also wirklich, dass man dann aus der Intensität und aus den Wellenlängen, die da zu sehen sind, kann man eben Rückschlüsse machen auf die ursprüngliche Quelle, auf die ursprünglichen Gammastrahlen, die da auf die Atmosphäre getroffen sind. Und die haben 2019 den stärksten jemals gemessenen Gammablitz. Der hat den sehr klangvollen Namen GAB 190114C.
Okay. Das muss ich hoffentlich nicht merken.
Nein, das glaube ich nicht.
Es kommt nicht zum Test.
Nein, das glaube ich, also diese ganzen Telefonnummern von diesen astronomischen Dingern, das kann sich, glaube ich, wirklich kein Mensch merken. Ja, der hatte eben diese Energie von einem Teraelektronenvolt, also wirklich 10 hoch 12 Elektronenvolt, gilt bis dato als das hellste Licht, was jemals von der Erde beobachtet wurde. Der ist in 4,5 Milliarden Lichtjahren Entfernung, nahe des wunderschönen Sternbilds Chemischer Ofen, am Südhimmel, also ist von uns aus gar nicht zu sehen. Das, was das Ding ausgelöst hat, also das ist ja auch die Frage, um Gottes Willen, warum solche enormen Energien? Also man geht ja davon aus, die Modelle unterstützen das auch, dass es zwei Neutronensterne waren, von dem eins zum schwarzen Loch kollabiert ist, weil der halt gefressen hat. Also der hat diese Akkretionsscheibe gehabt, ist immer schwerer geworden und ist kollabiert. Und dann gibt es eben durch diese enormen Energien, die dabei frei werden, eben diese Gammablitze. Und das hat man tatsächlich auf der Erde, auf dem Boden tatsächlich beobachten können. Ja. Und das finde ich das Coole daran, dass das im Weltall gar nicht möglich wäre. Also man denkt ja immer, ja, Weltraumteleskop ist besser. Mhm. Aber in dem Fall müssen wir wirklich auf dem Erdboden sein, um diesen Trick mit der Cherenkov-Strahlung machen zu können. Sonst geht's gar nicht. Also momentan ist dieses 1 Teraelektronenvolt und so weiter, auch für Magic, das ist schon auch der Grenzbereich, was die halt messen können. Mhm. Die sind gerade dabei. Es gibt ein neues Projekt, das Cherenkov Telescope Array. Das soll in Spanien und in Chile gebaut werden. Also das ist so ein Zwillingsprojekt sozusagen. Die können dann noch mehr messen. Und als ich das gelesen habe, ist mir zum ersten Mal gekommen, ja, es muss ja ganz viel dann auch geben. Hochenergetische Strahlung, die wir noch nie beobachtet haben. Wer weiß, was da draußen noch alles ist, wenn wir nicht die Detektoren dafür haben. Ja, es ist auf jeden Fall noch ganz viel Luft nach oben, glaube ich. Ich bin mir sicher, dass dieses einen Terra-Elektronen-Volt, das wird bestimmt bald getoppt werden. Ich habe gar keine Zweifel dran. Die Energie ist da bis oben, bis zu einem gewissen Grad natürlich, aber ist erstmal nach oben offen, was da noch so möglich ist. Genau, und das ist eben das Coole an der Gammastrahlenastronomie, dass wir die grundsätzlich über so einen Trick beobachten können. Ja, ich fand's toll. Diese Teleskope, wie die das machen. Das ist ja auch so ein bisschen wie bei den Radioteleskopen, dass es nicht ein großes Ding ist, ne, sondern du hast dann so verschiedene, viele kleine. Und das macht dann schon immer was her, finde ich, wenn da so eine Armee von Schüsseln steht.
Ja, ich finde auch, ja, das macht schon Eindruck, ja.
Das macht Eindruck, genau. Bei der Entstehung von den Gamma-Blitzen geht man eben davon aus, das sind eben diese, wie jetzt in diesem Modell, besonders massereiche Sterne oder Sternleichen, die kollabieren. Du hast dieses Aufheizen vom Gas, was dann enorm anfängt zu strahlen durch verschiedene Mechanismen. Also einerseits einfach thermische Strahlung, dann aber auch durch Bremsstrahlung. Du hast ja geladene Teilchen, die beschleunigt werden, weil sie auf dieser Kreisbahn sind. Und dann gibt's eben diese Gasjets entlang der Rotationsachse, immer senkrecht zur Akkretionsscheibe. Und da werden dann die Teilchen so enorm beschleunigt, dass sie Gammastrahlung aussenden. Und das ist ein Gammablitz. Was ich gruselig finde, es gibt eine Hypothese. Es gab ja 5 große Massenaussterben im Erdzeitalter. Und das ordovizische Massenaussterben vor 450 Millionen Jahren, bei dem etwa 85% aller Arten ausstarben. Also das ist nicht belegt, aber da gibt es Vermutungen, Hypothesen, dass es eventuell durch einen direkten Gammablitz aus großer Nähe verursacht worden sein könnte, der die Atmosphäre durchschlagen hat und ja dann große Teile des Lebens wirklich ausgelöscht hat.
Da habe ich übrigens noch was für dich. Ich habe das jetzt allerdings zu kurz gefunden. Und zwar ist jetzt, wo wir das aufnehmen heute, erst vor kurzem ein Artikel auch erschienen. 2022 hat man auch irgendwie ganz intensive Gammastrahlung gefunden. Und man schließt da jetzt eben auch darauf, dass es da eben wirklich offensichtlich sowas wirklich geben hat können. Also ja, dass da durch so einen Gammablitz oder sowas, da wirklich so diese Massensterben da irgendwie verursacht worden sind, ja.
Ja, was ist ja auch klar. Also ich meine, wenn man sich vorstellt, man muss ja auch dazu sagen, das ist auch ganz wichtig, alle Gammablitze, die wir bisher beobachtet haben mit unseren Teleskopen und so weiter, waren nie in der Milchstraße. Also die sind immer wahnsinnig weit weg. Und wenn wir da von so einem frontalen Treffer, sage ich jetzt mal, wenn uns das erwischt, also Beteigeuze zum Beispiel, das wäre ungut. Ja? Und bei Beteigeuze ist es tatsächlich so, der ist wahrscheinlich nicht groß genug und er ist in Rotationsachse so gestellt, dass er tatsächlich nicht die Erde treffen würde, wenn er einen Gammablitz aussenden würde. Aber die Nähe wäre schon dramatisch. Also es gibt Theorien, die sagen, dass wegen der Gammablitze nur 10% der Galaxien im Universum überhaupt bewohnbar sind. Das ist schon wild. Also, weil man muss sich schon vorstellen, klar, also Hochenergie ist halt schlecht für organisches Material. Also da kannst du noch so, also ist egal, wie du aufgebaut bist, ja, muss ja kein Mensch sein, aber das zerschlägt dir halt Zellstrukturen. Das ist unschön.
Ja, eben, ja.
Ja, also auf jeden Fall.
Ich versuche da gerade den Artikel da auch nochmal zu überfliegen. Also da meine ich eben auch, ja, also weil es da eben so dieses Doppelereignis auch da irgendwie stattgefunden hatte, eben vor 372 und 359 Millionen Jahren, weil das so nah beieinander irgendwie war, dass das eben durchaus irgendwie sein kann, dass es da vielleicht irgendwelche kosmischen Ereignisse gegeben hat. Ja.
Wir sind dem Kosmos schon in gewisser Weise ausgeliefert. Auf der anderen Seite, ich sage mal, wenn Leute mich gefragt haben, so, ah ja, und wie ist das mit den Gammablitzen? Wenn uns das Ding trifft, dann geht's schnell.
Ja, da ist das halt wirklich alles ziemlich schnell sterilisiert, ja.
Genau, also das kriegst du nicht mit. Das kann man ja auch nicht aufhalten. Wir denken immer so, ja, so, keine Ahnung, Asteroideneinschlag oder so, da können wir ja noch was dagegen machen.
Naja, kommt auch drauf an.
Kommt drauf an, aber haben wir vielleicht Chancen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und Gamma-Blitze, keine Chance.
Aber das stimmt, ja. Da kannst du nicht den Bruce Willis hinschicken.
Leider nicht, nein.
Das einen großen Schild rettet, aufbauen.
Ja. Man weiß natürlich nie, was in Zukunft kommt. Natürlich müssen wir diese Gamma-Blitze will man sie natürlich auch besser verstehen und beobachten. Also wir werden natürlich schon getroffen von den Gamma-Blitzen, sonst würden wir sie nicht beobachten können. Im Schnitt tatsächlich einmal am Tag, aber halt immer so weit weg von uns, dass uns das nichts ausmacht. Und es ist wahrscheinlich einfach selten genug. Ich meine, wir stehen ja heute alle hier, sind noch nicht getroffen worden vom Gamma-Blitz. Ja. Genau, aber es ist tatsächlich, es ist ein kosmischer Schuss, wenn man da in der Linie steht. Ist schon heftig.
Es ist halt etwas, was existiert. Also das gibt ja. es und naja, natürlich kann man dann auch nicht alles ausschließen.
Konnte ich dich überzeugen? Wie findest du die Gamma-Astronomie?
Na, generell finde ich es super spannend. Also tatsächlich sind gerade so diese Sachen, also alles, was so mit eben mit diesen ganzen Jets und so zu tun hat, bei den schwarzen Löchern und so, das war ja das, was mich ja am Anfang so fasziniert hat, bevor ich überhaupt mit dem Astronomiestudium angefangen habe. Also das war gerade so dieses alles, was in diesem Hochenergiebereich ist, weil ich das so faszinierend finde, weil das eben so wahnsinnig hohe Energien sind, die wir uns gar nicht vorstellen können, ja, wo dann die Teilchen so beschleunigt werden, ja, und so eine Energie einfach erfahren, ja. Habe ich da super spannend gefunden immer, ja. Mhm. Ich meine, wenn ich jetzt dann denke, so Tscherenkow-Strahlung, puh, wenn du das dann selber machen musst und so, ja. Das ist halt ja, dann schon nochmal auf einem anderen Level.
Total. Also ich möchte vor allem diese Teleskopdaten nicht auswerten. Ich weiß gar nicht, wie dir das, also das würde ich gerne mal sehen, was die da machen, weil das ist ja, also wenn du da über so 17, weißt du, über so 17 Hürden gehen musst und so, ja, okay, das ist jetzt die Tscherenkow-Strahlung, jetzt müssen wir aber noch alles ausrechnen, was das jetzt bedeutet für die ja. eigentliche Gammastrahlung. Schon ordentlich, ja, das stimmt.
Ich schaue mir mal mein Radioastronomie-Praktikum an.
Dann, sehr gut.
Und dann sehen wir weiter. Ja, ja, ich glaube, es ist jetzt auch gar nicht so, dass du das so einfach sagen kannst, ich mache jetzt mal in dem Bereich Astronomie, oder?
Es ist ja auch immer Teil von einem Ganzen. Also man merkt das ja eben, wenn man da auch wieder auf das Bild zurückkommt von eben solchen Nebeln oder so weiter. Das komplette Bild kriegst du ja erst, wenn du die Infrarot-Radiostrahlung und die Gammastrahlen und die Röntgenstrahlung und das optische Licht zwischendrin, wenn du das gemeinsam anguckst, dann verstehst du meistens erst, was das für ein Objekt ist, was du da vor dir hast. Mhm. Und wenn man mal von den Gammablitzen weggeht, die aktiven Galaxiekerne, also die Quasare zum Beispiel, die schicken ja auch sehr viel Radiostrahlung aus. Deswegen heißen sie ja im Wort Quasar steckt ja das Wort Radio Source drin. Das ist ja nicht immer nur eine Strahlung, die irgendwo rausgeschickt wird. Und das gehört schon alles zusammen, auf jeden Fall. Ich finde nur diese Bandbreite so unfassbar. Also wenn man sich das anschaut, was da von eben Hochenergie bis hin zur Radiostrahlung, das elektromagnetische Spektrum, also das ist sowas Simples, ja, das hat jeder irgendwie schon mal gesehen, so, ja, in der Mitte ist das Optische und dann links und rechts, aber es ist schon gewaltig. Also wie wenig wir davon selber wahrnehmen können mit unserem Körper schon.
Ja, stimmt, wir sind da eigentlich, also gerade so das menschliche Auge, gell, also wir sind da halt so optimiert auf unsere 500 irgendwas Nanometer da, halt auf das sichtbare Licht, ja. Und ja, und was da eigentlich rundherum um uns noch alles passiert, ja.
Ja, ich hatte mal so ein Bild gesehen, fand ich auch toll, wie der Himmel ausschauen würde, wenn wir Infrarotsicht nur hätten. Mhm. Also das ist was ganz anderes. Wenn du da Nachthimmel schaust, dann siehst du plötzlich Wolken und also hier interstellare Wolken, ja, und Zeugs. Mhm, cool. Und das ist ziemlich cool, ja. Das ist ein bisschen schade fast.
Aber jetzt haben wir ja die Möglichkeiten, zumindest halt mit den Instrumenten. Das ist halt so, wie wenn wir uns Brillen aufsetzen würden.
Genau.
Und das ist halt zum Teil halt auch wieder aufbereitet und mit Farben und also so würde das dann für uns ausschauen ungefähr, ja.
Das ist ganz schwierig. Ich habe da neulich mal eine Podcast-Folge drüber gemacht bei Transluna. Diese Frage so, ist das echt, diese Farben? Und ich glaube, das ist ganz schwierig, wenn du so in diesen Bereich, also ich meine, gut, optisches Licht kannst du ja irgendwie darstellen, aber so, wenn du sagst, okay, du machst jetzt hier ein Bild im Röntgenbereich oder im Radiobereich, da gibt's ja kein echt mehr. Also wenn man sagt so, ja, wie sieht es denn echt aus? Für dich wäre es unsichtbar. Also herzlichen Glückwunsch.
Ja, eben, genau, ja. Ich habe das auch bei meiner Masterarbeit, da habe ich mir Bilder angesehen, also generell, ja. Und das, du hast ja oft eben auch Geschwindigkeitsbilder, ja, da sind ja die Farben, stehen ja dann für Geschwindigkeiten, ja. Und das ist halt dann noch einmal, oder Richtungen, ja, und das ist dann halt noch einmal eine Abstraktion, wo du eigentlich ein Bild vor dir hast, ja, das aber jetzt so kein Bild im klassischen Sinne ist, ja, also das schaut jetzt nicht so aus, ja, sondern es ist was ganz was anderes, ja.
Ja, das ist immer, man muss sich immer das Kleingedruckte daneben angucken, sozusagen. Ja. Was sie damit eigentlich beschreiben wollen, ja, auf jeden Fall.
Aber generell natürlich ein super spannendes Thema, also die Gamma-Astronomie. Also ich glaube auch, dass wir da in nächster Zeit wahrscheinlich immer wieder was davon hören. Also wie gesagt, heute eben erst in den News gelesen. Muss ich mir nachher gleich nochmal jetzt genau durchlesen.
Was da drinnen. Das interessiert mich auch.
Ich wollte es dir nämlich noch schicken auch vorher und dann habe ich wieder vergessen und jetzt, wie du dann angefangen hast, ist es mir wieder eingefallen. Und
dann müssen wir beim nächsten Mal in den News besprechen oder so, wenn ich da was...
Ja, stimmt, genau, machen wir ein Follow-up. Ja.
Genau.
Naja, danke dir auf jeden Fall. Danke auch für deine tollen Erklärungen, auch zur Tscherenkow-Strahlung.
Ja. Ja, ich hoffe, es war nicht zu viel. Aber wie gesagt, es hilft auch manchmal, sich das öfter anschauen zu können oder von anderen Leuten nochmal kennenlernen lassen. Weil das ist wirklich nicht ohne Tscherenkow-Strahlung. Es ist jetzt nicht, dass man da irgendwie sitzt als Physiker und sich denkt, pff, ja, kann ja jeder das.
Trivial,
Genau, trivial. Hast du dieses Wort.
Ja. Ja, wir nehmen uns einfach mit, also so Teilchen, Überlichtgeschwindigkeit, aber nicht schneller als 10 Vakuum und blaue Blitze. Genau.
Und blaue Blitze, so ist es. Mehr braucht man eigentlich nicht.
Die blauen Blitze bleiben auf jeden Fall hängen, wird. Ja, gut, dann sage ich danke dir. Wenn ihr euch bei uns bedanken wollt, dann dürft ihr das natürlich auch sehr gerne in Form von Likes, Kommentaren, Bewertungen und natürlich, ihr könnt uns auch etwas spenden, wenn ihr wollt, über PayPal oder ihr könnt auch eine Mitgliedschaft abschließen. Wir sind auf Steady und Patreon ebenfalls vorhanden. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Also ihr könnt uns gerne contact@cosmiclatte.at schreiben, ob ihr die Tscherenkov-Strahlung verstanden habt oder wenn nicht, wenn ihr noch eine genauere Erklärung haben wollt, dann schreibt uns auch gerne. Ich leite das dann an Jana weiter.
Sehr gut.
Das darfst du beantworten. ja, oder ansonsten natürlich, also wenn ihr andere Fragen habt, Anregungen, was auch immer, konstruktive Kritik, könnt ihr uns gerne eine Nachricht übermitteln. Gerne auch über Instagram und wir sind auch auf X, früher bekannt als Twitter, also einfach Cosmic Latte Podcast suchen, dann findet ihr uns. Und dann bleibt uns eigentlich nur immer noch Danke zu sagen. Danke nochmal, Jana, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Passt auf vor den Gamma-Blitzen.
Genau. Okay, tschüss.
Ciao.
Mich ärgert es jetzt, dass ich da diesen Artikel da gefunden und dann gleich wieder vergessen habe.
Ja, aber macht ja nichts. Müssen wir vielleicht echt sonst ein Follow. Also es ist, ich finde es auch irgendwie cool, weil es ist so, das ist halt abgefahren, wenn man sich das vorstellt.
Ja, eben.
Und vor allem, wenn das jetzt so aktuell ist, weil ich hatte das nämlich mit diesem, deswegen war ich auch so ein bisschen vage, weil das ist so, ja, das könnte sein, aber so viele Forschende, glaube ich, glauben da nicht dran, also von den die Daten, die ich damals hatte, das ist, also dieses ordovizische Massenaussterben. Deswegen, wenn die da jetzt nochmal was Neues haben, ist echt spannend.
Ich kann dir das gerne schicken. Ist auf spektrum.de ist es erschienen. Tödliches Licht explodierender Sterne.
Gamma-Blitze. Oh mein Gott.